Ja, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, an diesem schönen Nachsommer, Sonntagnachmittag, hier im Dunkeln sitzen zu wollen. Das bedeutet natürlich, dass die Erwartungshaltung jetzt recht hoch ist und ich hoffe, dass ich die erfüllen kann. Ich weiß also, wenn jemand rausgeht, dann habe ich ihm das Spaß gemacht. Okay, das Universum. Das Universum bedeutet so eigentlich so was wie alles, was es gibt. Ja? Alles, was es gibt, Gottes erstaunliche Schöpfung. Wir glauben ja, dass Gott wirklich alles geschaffen hat. Nicht nur die Erde, nicht nur uns Menschen, sondern auch die Sterne, den weiten Raum, das Weltall, alles, was dazu gehört. Und heute Morgen in der Predigt haben wir gesehen, dass wir uns oft auf das Leben hier auf Erde konzentrieren, wenn es um den Glauben geht. Aber auch wenn es in der Wissenschaft geht, ist es so, dass wir uns meistens mit Wissenschaften oder mit Dingen beschäftigen, die die Erde betreffen. Ja, sei es, dass wir uns mit der Technik beschäftigen oder mit, im sozialen Bereich betätigen wir uns. Und ist natürlich alles richtig. Aber nur die wenigste Zeit verbringen wir damit, mal rauszuschauen, von der Erde weg, was gibt es denn alles noch außerhalb und uns herum. Und das wollen wir jetzt tun. Deshalb ist der erste Teil des Vortrags einfach mal Faszination Weltall. Also wir machen einfach eine kleine Reise. Wir fangen in unserem Sonnensystem an, also nah an der Erde. Wir gehen immer weiter raus und schauen uns, was es da alles so gibt. Und das wird auch der, ich sag mal ganz grob, so die Hälfte des Vortrages sein, der erste Teil. Ich habe da noch ein paar andere Themen mitgebracht, die ich denke auch sehr interessant sind für uns auch als Christen. Der zweite Teil, was ist jetzt so besonders an der Erde, jetzt mal gesehen von astronomischer Sicht. Also wenn ein Astronom sich die Erde als Planet anschaut, was ist dann besonders an dieser Erde? Und dann werden wir sehen, das gibt schon einige sehr markante Sachen, die die Erde zu wirklich was ganz Besonderes machen. Dann noch ein paar Dinge im Sonnensystem, die ich mir anschauen möchte. Da will ich aber relativ schnell drüber gehen. Und dann, das, was sich hinter dem vierten Thema verbirgt, das verrate ich jetzt noch nicht. Der eine oder andere kann vielleicht vermuten, was es bedeutet, aber das kommt dann, wenn ich dazu komme. Und am Schluss auch meine Sicht auf die Dinge aus Sicht der Bibel. Was bedeutet es, dass ich an Gott als Schöpfer glaube, in Bezug auf diese ganzen Dinge, die wir dann gesehen haben. Also, Faszination Weltall. Erstmal eine schwarze Seite. Ich weiß nicht, ist es möglich, das richtig vorne aufzumachen? Würde, glaube ich, die Qualität. Ja, jetzt hoffe ich nicht, dass alle einschlafen. Gut, es ist ja so, dass das Weltall, wenn wir davon sprechen, da reden wir ja von Sternen, von Galaxien, von Planeten, und das ist alles so riesig. Ja? Wir hören dann von Lichtjahren und so weiter. Um mal so ein bisschen so ein Gespür zu bekommen, wie groß das eigentlich jetzt wirklich ist und wie weit das alles weg ist, machen wir ein kleines Experiment. Und zwar, wir machen alles einfach 10 Milliarden Mal kleiner, als das es in Wirklichkeit ist. Und schauen dann, wie groß es dann ist. Ja? Kleines Experiment. 10 Milliarden Mal. Ja, wie groß ist dann zum Beispiel die Erde? Ja, da bleiben nicht allzu viele von übrig. 1,3 Millimeter. Also kann man so gerade so ein bisschen Daumen und Zeigefinger halten, die Erde jetzt. Und der Mond ist noch kleiner, weniger als 0,5 Millimeter. Die Sonne kann da noch ein bisschen besser mithalten. Die ist jetzt 14 Zentimeter groß. Die Sonne ist also deutlich größer als die Erde. Und sie steht 15 Meter jetzt von der Erde entfernt. Ja, also wir haben jetzt die Erde mal hier, das kleine, kleines Erdchen hier. Und 15 Meter weiter auf der anderen Seite vom Parkplatz oder wie auch immer, da steht dann die Sonne als eine Scheibe von 15 cm, so die Größe. Und der größte Planet im Sonnensystem, das ist der Jupiter, der also auch um die Sonne dreht, so wie die Erde, der hat jetzt eine Größe von 1,4 cm. Ich habe das jetzt hier mal auf meinem Bild sehen, stimmt das jetzt genau mit den 14 cm. Hier an der Wand ist es natürlich ein bisschen größer geworden. Das ist die Sonne. Und dann im Vergleich dazu den Jupiter als größter Planet. Und dann, da ist die Erde. Ach, ja, bisschen schade, ne? Es ist aber auch gut, dass die Sonne so viel größer ist. Das hat andere Gründe. Und den Mond habe ich hier gar nicht mehr aufgezeichnet, den wird man ja nicht mehr sehen. Schauen wir uns jetzt mal das Sonnensystem an. Das Sonnensystem ist quasi die Sonne, so wie wir sie kennen, mit allen Planeten, die dazugehören und alles, ich sag mal alles, was sich um die Sonne dreht. Das sind also nicht die Sterne, da kommen wir dann später dazu. Hier sehen wir die Sonne in einer Weise, die man sie normalerweise nicht sieht. Gut, man sollte grundsätzlich nicht in die Sonne schauen, natürlich für die Augen ist das nicht so gut. Aber wenn man zum Beispiel mit so einer schwarzen Verdunklungsscheibe in die Sonne guckt, dann sieht man einfach nur eine gelbe Scheibe. Wenn man aber die Sonne aufnimmt in ganz bestimmtes Licht von Wasserstofflinie, wie das hier heißt, also ein ganz bestimmtes Filter auf das Licht setzt, dann sieht man auf einmal, dass die Sonne eigentlich ganz viel Struktur hat. Man sieht, das sieht so aus wie so kochendes Wasser. Ja? Und das ist auch so, dass da Gas aus der Sonne immer nach oben kommt und wieder nach unten geht, also wirklich wie so beim Kochen, dass es ständig hoch und runter geht, dann auch so Blasen bildet, die dann auch teilweise aufplatzen und nach außen weggeschleudert werden. Also ein recht wildes Spektakel eigentlich, aber das sieht man wirklich nur bei bestimmten Aufnahmen. Und jetzt ist die Sonne, das ist interessant, ein ganz gewöhnlicher Stern, jetzt für Astronomen. Ja. Die Astronomen schauen sich auch viele andere Sterne an und so sagen sie, also die Sonne, die ist ja in jeder Hinsicht mittelmäßig. Ja, es gibt größere und kleinere Sterne, heißere und kältere, schwerere und leichtere und so weiter. Der Hauptunterschied zwischen Sonne und anderen Sternen ist nur eines, nämlich sie ist unsere Sonne. Es ist unser Stern sozusagen. Wir sind der Sonne nahe und alle anderen Sterne fern. Deshalb sehen die anderen Sterne wie Pünktchen aus, weil sie so weit weg sind. Aber ansonsten eben kein Unterschied. Aber es gibt noch ein paar ganz interessante Eigenschaften der Sonne, die sie trotzdem besonders machen für uns auf der Erde. Da kommen wir später drauf. Hier sehen wir mal so die Sonnenkorona. Das ist so, das ist Gas, was aus der Sonne rauskommt, was teilweise sehr heiß ist und auch sehr weit von der Sonne wegkommen kann. Aber die kann man normalerweise nicht sehen. Da braucht es eine Sonnenfinsternis dazu. Da habe ich nachher noch ein paar Bilder dazu. Ja, das Sonnensystem, das ist ja der erste Teil des Weltalls, der ja auch von Menschen ein bisschen näher erforscht wurde. Nachdem es möglich war, dass man wirklich Satelliten in den Weltraum schicken konnte, hat man nicht nur Satelliten, die um die Erde herumdrehen, da gibt es inzwischen ganz viele davon. Also jeder, der ein Navi im Auto hat, das Navi wird ja vom GPS-System gesteuert und das braucht ein ganzes Netz von Satelliten, die ständig Koordinaten senden. Dann weiß jedes Auto über dieses Navigationssystem, wo es ist. Und es gibt also inzwischen Tausende von Satelliten, die um die Erde herumschweren. Aber die Astronomen sind natürlich auch interessiert, was ist ja weiter weg. Und die haben deshalb schon in den 80er, 90er Jahren diese Voyager 1 und 2 auf den Weg geschickt, um das Sonnensystem zu erkunden. Und die sind deshalb weitergeflogen zu den Planeten und haben da erste Bilder gemacht. Ihnen sind ja nachher auch noch weitere gefolgt, aber das waren halt die ersten. Also die Voyager und die Pioneers. Das waren zwei Pioneers und zwei Voyagers. Insgesamt vier Stück. Ja, und das Innere des Sonnensystems, das sieht dann so aus, dass wenn wir hier die Sonne haben, dann haben wir hier die sogenannten innere Planeten. Das kann man gut sehen, die blaue Linie. Genau. Der Merkur als nächster Planet an der Sonne, dann die Venus und dann kommt die Erde. Also Erde ist quasi der dritte von innen aus gesehen, der dritte Planet. Und dann gibt es den Mars, der ist hier auf der vierten Bahn. Und dann sieht man hier einen ganz wilden Wirrwarr von sogenannten kleinen Planeten. Das sind nicht viel mehr als Brockstücke. Die können mal einen Kilometer groß sein oder zwei Kilometer, viele sind auch kleiner. Also ganz viele sogenannte kleine Planeten oder Asteroiden. Die bewegen sich auf Bahnen hauptsächlich zwischen dem Mars und dem Jupiter. Hier habe ich jetzt das Ganze mal ein bisschen in sich zusammenschrumpfen lassen. Dann sieht man hier also die vier inneren Planeten ganz klein und die Asteroiden. Und dann kommt der Jupiter. Das sieht man auch schön, dass der Jupiter eine Bahn hat, die tatsächlich so wie Asteroiden einkreist, könnte man sagen. Und dann kommt Saturn, das ist dann der hier, dann Uranus, Neptun, Und dann noch ein Pluto, den habe ich hier eingezeichnet. Das ist eigentlich Faust. Weiß auch jemand, warum das Faust ist? Ja? Das ist kein Planet mehr. Früher war das der 9. Planet im Sonnensystem. Der wurde irgendwann degradiert. Der durfte kein Planet mehr sein. Da komme ich nachher, wenn ich beim Pluto bin, nochmal kurz drauf zurück. Gut. Ja, wenn wir dieses Bild sehen, und jetzt steht natürlich schon rechts dran, dass es der Merkur ist, aber das sieht ja so ähnlich aus wie der Mond, oder? Ist auch nicht viel größer als der Mond, der kleinste Planet in unserem Sonnensystem, im inneren Sonnensystem. Der Pluto ist noch kleiner, aber ist wie gesagt kein Planet mehr. Und hat einen Durchmesser von fast 5000 Kilometer und deshalb geringfügig größer wie der Mond. Und über diesen Merkur hat man inzwischen schon interessante Sachen herausgefunden. Eines davon ist, dass er ein Magnetfeld hat, was ganz Besonderes ist. Das hätte man bei den beiden Planeten nicht erwartet. Dann der zweite Planet, die Venus. Ist der Stern, also es ist ja nicht wirklich ein Stern, es ist ja ein Planet. Aber wir nennen das oft Stern, und zwar Morgenstern oder Abendstern. Weil die Venus ja näher an der Sonne steht wie die Erde, ist von uns aus gesehen die Venus immer irgendwo in Richtung Sonne. Ja, sie steht entweder, kommt sie vor der Sonne auf, je nachdem wo sie in ihrer Bahn steht, und dann ist es der Morgenstern. Oder wenn sie weiter in ihre Bahn gedreht ist, dann geht sie nach der Sonne unter und dann ist es der Abendstern. Und das ist auch der einzige Planet, den man halb sehen kann. Man braucht dann schon ein Fernrohr dafür, aber dadurch, dass dann die Sonne quasi von der Seite drauf scheint, hat man sozusagen einen Schatten, genauso wie der Mond. Ne, unser eigener Mond kann auch halb sein oder ein Viertel oder gar nicht mehr sichtbar. Und die Venus hat deshalb auch diese Wirkung, dass man je nachdem, wo sie steht, auch nur einen Teil des Planeten sieht. Es ist auf der Venus sehr, sehr heiß. Sie ist ein bisschen kleiner wie die Erde, aber nicht viel. Also fast gleich, also oft wird es als Geschwister, ja, von der Erde, also zwei, die ähnlich groß sind. Allerdings, zwei Sachen sind ein bisschen unangenehm. Das eine ist, die Venus hat eine sehr dichte Wolkendecke. Das heißt, wenn man auf der Venus stehen würde, was im Prinzip ginge, weil es hat eine feste Oberfläche, dann würde man nie im Leben die Sonne sehen können. Diese Wolkendecke ist so dicht, dass sie nie aufreißen würde. Deshalb können wir umgekehrt auch die Oberfläche von der Venus gar nicht sehen. Wir sehen immer nur die Wolkendecke. Und das Bild, was wir hier links sehen, ist ein Radarbild. Also mit Radarstrahlen kann man quasi die Venus abtasten. Mit Satelliten, die um die Venus herumschweren, die können das abtasten, dass man ungefähr sieht, wie die aussieht. Aber ein Besuch an die Venus wäre keine gute Idee. Es ist nämlich ziemlich warm dort. Da gibt es ja diesen Brutkasten-Effekt, ja, diesen Treibhauseffekt, was ganz extrem auf der Venus ist. Durch zwei Sachen. Einerseits dadurch, dass sie viel näher an der Sonne ist, ist sie natürlich noch heißer. Und dann noch dieses Treibhauseffekt oben drauf. Hat also eine Oberflächentemperatur von ungefähr 450 Grad. Und das heißt, dass zum Beispiel Blei auf der Venus schmilzt. Deshalb, besser gesagt, ein bisschen wegbleiben von der Venus. Ja, Erde und Mond, das Zweiergespann übergehen wir im Moment, aber da kommen wir später noch zurück. Und dann der Mars. Der Mars ist auch ein interessanter Planet, wegen seiner rötlichen Farbe. Das kann man sogar mit einem normalen Fernrohr, wenn man weiß, wo der Mars steht, kann man sehen, dass er eine rote Farbe hat. Bei den alten Römern war Mars die Gottheit für den Krieg, und die rote Farbe ist ja quasi, wurde als Blut interpretiert und deshalb eben diese Bezeichnung. Es ist ein sehr rätselhafter Planet. Man sieht zum Beispiel schon auf diesem Bild, dass es da irgendwie so einen Streifen in der Mitte gibt, die irgendwie, ja, soll ich sagen, wie so ein, früher hat man gesagt Kanäle, aber irgendeine Formation auf dem Mars, der irgendwie eine ganz seltsame, langgestreckte Form hat, auch ziemlich tief ist. Es ist auch ein Planet, wo immer diskutiert wird, gibt es Mars, Wasser auf dem Mars? Gab es früher mal viel mehr Wasser auf dem Mars? War die irgendwann vielleicht mal so, dass man darauf hätte leben können, auch wenn es heute nicht mehr der Fall ist, also ein sehr spannender Planet. Hier sieht man mal so ein Bild von dem Mars und sieht auch, dass der Mars auch eine Atmosphäre hat. Das hat ja der Merkur zum Beispiel überhaupt nicht. Der ist komplett nackt, wie der Mond. Hat keine Atmosphäre. Aber der Mars hat eine, sie ist allerdings ganz dünn und dummerweise ist kein Sauerstoff drin. Also so gut wie keins. Das heißt, wir könnten das leider nicht einhalten. Das lebt hauptsächlich aus Stickstoff. Ja. Was ist interessant ist, auf dem Mars gibt es den größten Berg im ganzen Sonnensystem. Und dadurch, dass der Mars ja kleiner ist wie die Erde, wirkt die natürlich dann nochmal relativ gesehen größer. 24 Kilometer hoch. Das ist ein Vulkan, ein alter Vulkan. Und 24 Kilometer ist ja knapp dreimal so viel wie der Mount Everest. Also das ist schon ein sehr hoher Berg. Da würde ich gerne mal draufstehen. Wird wahrscheinlich dazu kommen. Genau. Hier sehen wir ein bisschen aufgelöst, besser diese, ja, diese Struktur, die wird Mariner Valley, also der, ja, die Schlucht auf dem Mars, also die, genannt. Und man kann ganz klar sehen, dass sie quasi so eingesunken ist in die Oberfläche, also die normale Oberfläche hier. Rum und dann quasi eine Struktur, die abgesunken ist. Vielleicht sieht es für euch genau umgekehrt aus. Da muss man auch nur einfach mit den Augen blinzeln und dann flippt das Bild um. Das kann man kaum beeinflussen. Aber es ist also es ist eine Vertiefung und keine Erhöhung. Genau. Und was es ist, man hat keinen blassen Schimmer. Ja, also da wird zwar sehr viel spekuliert, aber man weiß nicht, wie das entstanden sein könnte. Ja. Nach dem Mars, wie gesagt, kommen dann die Asteroiden. Hier sehen wir mal einen und da kann man sofort sehen, das ist ja nicht so ganz rund. Das sieht eher wie so ein Kartoffel aus oder so. Und viele von diesen Asteroiden haben tatsächlich diese Form. Jetzt ist das eine Aufnahme, die man machen konnte, weil eines dieser Sonden, die man zum Jupiter und Saturn geschickt hat, eben nah dran vorbeigekommen ist und ein Bild gemacht hat. Die meisten Asteroiden kann man nicht so nahe kommen, dass man solche schon in Bilder macht. Aber dadurch, dass die meisten um ihre Achse drehen, kann man einfach durch die Veränderung des Lichts, was bei uns ankommt, daraus schließen, ob sie rund sind oder nicht. Also wenn das Licht quasi so stetig hoch und runter geht, dann weiß man, wie schnell drehen die und wie asymmetrisch ist die Oberfläche. Hier nochmal so eins, ein bisschen so ähnliches Bild. Wir haben hier einen, der sieht komplett anders aus. Da kann man sich wirklich fragen, was ist denn da passiert, dass sowas entstehen kann. Ja. Also das Sonnensystem hat sehr viele offene Fragen, wie Dinge entstanden sein können. Man kann natürlich sagen, ja, wurde eins zu eins genauso geschaffen, wie ich es hier sehe. Ja, kann ich nicht ausschließen, aber trotzdem, es mutmaßt eher so, da wird irgendwas passiert und hat diese Struktur hervorgerufen. Ja, dann der Jupiter, wie schon gesagt, der größte Planet im Sonnensystem. Und hat schon gesagt, er hat dann auf unserer Skala einen Durchmesser von 1,4 cm, also so groß im Vergleich zur Erde, 10-mal größer. Und wenn er in der Durchmesser 10-mal größer ist, dann ist er im Volumen 1000-mal größer. Es geht ja mit hoch 3, also 10 mal 10 mal 10, also hat ein Volumen, das 1000-mal mehr enthält als das Volumen der Erde. Allerdings, soweit nach allem, was wir davon hätten haben messen und verstehen können, besteht der Jupiter komplett aus Gas. Das heißt, wenn man da eine Sonde runterlassen würde, der würde einfach nur immer tiefer, tiefer, tiefer eintauchen und nie eine Oberfläche finden, abgesehen von vielleicht einem ganz kleinen Kern aus Eisen in der Mitte. Aber auch das ist nicht 100% klar. Der Jupiter wird oft bezeichnet als verhinderte Sonne. Das liegt daran, dass wenn so eine Gaskugel quasi, wenn er groß genug wird, dann ist im Innern der Druck irgendwann so groß, dass dann Kernenergie, also Kernreaktionen aufkommen, die dann das Wasserstoff in Helium verbrennen. Das ist ja auch bei der Sonne der Fall. Und dann würde der Jupiter quasi wie ein Stern aufleuchten. Und heutzutage können Astronomen das ziemlich genau berechnen, wie groß die Masse mindestens sein muss, damit das passiert. Und das ist ja nur geringfügig mehr als der Jupiter. Das heißt, der Jupiter hätte nur ein bisschen mehr, ein bisschen schwerer sein müssen. Und dann auf einmal würde er wie eine Sonne quasi aufleuchten, dann hätten wir eine zweite kleine Sonne im Sonnensystem. Ja, auch noch nicht. Aber dann hätten wir wahrscheinlich keine richtige Nacht mehr. Dann nachts genauso hell werden wie am Tag. Deshalb ist es vielleicht gut, dass er so klein geblieben ist. Der Jupiter hat sehr viele Monde. Also wir als Erde hat ja einen Mond. Die Venus hat gar keine Monde. Der Mars hat zwei kleine Monde, ganz klein, winzig. Und der Jupiter hat eine ganze Menge. Und das sind auch an sich quasi alles wieder Welten. Welten, die studiert werden können, die auch studiert werden. Und das Lustige ist eigentlich, dass jede von denen völlig anders ist. Also auch das ist ein großes Rätsel. Warum sind die Monde des Jupiters so komplett unterschiedlich? Was auch interessant ist, der Jupiter hat so einen riesen Sturm, einen dauerhaften Wirbelsturm. Der ist schon seit 100 Jahrhunderten wird er beobachtet. Der ist also stabil und wirbelt die ganze Zeit hier rum und zieht dann um den Jupiter herum. Der dreht sich relativ schnell auf einer Achse. Also, ich glaube so, also weniger als ein Tag, glaube ich, braucht er. Also, als ein Erdetag. Und dadurch, dass er so groß ist, bedeutet das natürlich auch ziemlich hohe Geschwindigkeiten an der Oberfläche. Das sind zwei von den Monden von Jupiter, die hier quasi im Bild geraten sind. Das hier ist ein kleiner Mond, der relativ nah an dem Jupiter ist. Und das ist ein sehr unangenehmer Mond, der Io. Weil er nämlich so vulkanisch aktiv ist. Man sieht ja hier sogar tatsächlich vulkanische Aktivität auf diesem Bild. Da strömt Lava aus der Oberfläche. Und dadurch, dass da quasi so viele Vulkane sind, und man sieht hier auch von der Farbe her alleine, dass es sehr viel Schwefel gibt, also es würde sozusagen für uns fürchterlich auf dem Mond stinken, dann sollte man auch nicht hingehen. Was aber interessant ist, warum es so viel Aktivität auf diesem Io gibt. Ja, weil gerade die kleineren Planeten oder die kleineren Monde im Sonnensystem, die werden ja als sehr, sehr alt bezeichnet. Und dann fragt man, okay, warum gibt es dann da Aktivität? Die müssen doch schon längst ausgekühlt sein und verstarrt sein in Gestein und nichts mehr tun. Bei dem Io ist es so, dass der ist so nah an dem Jupiter und der Jupiter, der zieht und setzt quasi an diesen Io. Das nennt man Gezeitenwirkung. Wir kennen das auch von Wirkung von Mond auf die Erde, dass quasi der Mond die Erde quasi auch, wenn er könnte, durchkneten würde, aber der Mond ist nicht stark genug, aber das Wasser auf der Erde kann er auf jeden Fall rumzerren. Das gibt dann Ebbe und Flut. Und hier ist es ja so, dass der Jupiter so viel Gezeitenwirkung auf diesem Io hat, dass der Io wirklich sozusagen sich ein- und aus gedrückt wird. Das verursacht sehr viel Reibung im Innen, deshalb sehr heiß und auch vulkanisch. Ja, der nächste Planeten Sonnensystem ist wahrscheinlich der kurioseste, den wir haben. Das ist der Saturn, auch Herr der Ringe genannt, aus verständlichem Grund. Dieses Ringsystem des Saturns ist was ganz Erstaunliches und auch ein Objekt von sehr viel Forschung und Planetenforschung. Wo kommen die Ringe her? Aus was bestehen sie? Wie alt sind sie? Wie stabil sind sie? Gehen die irgendwann wieder weg? Und so weiter. Was man weiß, ist, dass sie hauptsächlich aus Eis bestehen. Schmutziges Eis, könnte man sagen. Also da ist so ein Dreck drauf. Aus dem All. Kleine Meteoriten und so weiter, die da drauf landen, auch das ist Eis. Aber trotzdem hauptsächlich Wassereis. Und das Interessante ist, dass der Saturn überhaupt kein Eis hat. Also deshalb vermutet man, dass diese Dinge auch nicht ursprünglich zum Saturn gehört haben, sondern später aus irgendeinem Grund dazu gekommen sind. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Ja, es gab eine Mission, ein Cassini, das ist quasi so eine Raumsonde, die den Saturn besucht hat. Und der hatte sogar eine zweite Raumsonde dabei. Und der hieß Huygens, nach einem holländischen Astronomen. Und diesen Huygens hat man dann auf den Mond Titan von dem Planeten Saturn landen lassen, damit er den auch untersucht. Hier sehen wir nochmal das Ringsystem von der anderen Seite. Man kann hier sehr schön sehen, dass es sehr fein aufgelöste Strukturen sind. Und auch, dass sie durchsichtig sind. Man sieht hier den Saturn noch ein bisschen hindurch nachfließen wird. Also sehr viel Feinstruktur in diesen Rängen. Dann haben wir den Uranus. Also ich habe vergessen zu sagen, auch Saturn ist ein Gasplanet. Genauso wie Jupiter. Also man kann sagen, im Inneren des Sonnensystems gibt es die erdähnlichen Planeten, die haben alle eine feste Oberfläche und mal eine Atmosphäre, mal keine Atmosphäre. Und die Außenplaneten sind alles Gasplaneten. Uranus an sich nicht sehr besonders, aber was man hier sieht, dass auch der Uranus ein ganz kleines Ringsystem hat, bei weitem nicht so ausgeprägt wie der Saturn. Inzwischen hat man auch entdeckt, dass auch der Jupiter Ringe hat, aber auch ganz wenig ausgeprägt. Also da muss man schon mit speziellen Instrumenten suchen. Und man sieht aber, dass es auch auf dem Uranus hier Strukturen gibt, die sich bewegen, also so Art Wolkenstrukturen, wenn man so will. Und dann Neptun, die sind alles, also beide sehr ähnlich, Neptun und Uranus. Und ziemlich weit außerhalb von der Sonne. Da gibt es auch einen Wirbelsturm auf Neptun, genauso wie bei Jupiter, der sich relativ stabil über längere Zeit hält. Und dann Pluto und Charon. Das ist quasi ein, man könnte sagen, Doppelplaneten, weil der Charon recht groß ist im Vergleich. Ja, also sag mal, es ist kein Mond, es sind wirklich zwei Planeten, zwei kleine Planeten, die umeinander kreisen. Und der Grund, warum man gesagt hat, Pluto soll kein Planet mehr sein, ist einfach die, dass die Instrumenten der Astronomie immer genauer wurden. Und man hat außerhalb von der Pluto-Bahn immer mehr solche Objekte gefunden, die ähnlich wie der Pluto aussehen, die auch teilweise genauso groß sind wie der Pluto. Und die auch um die Sonne drehen. Das sind sogenannte TNOs. TNO bedeutet Trans-Neptune-Objekt, was nichts anderes bedeutet als ein Objekt, das sich außerhalb der Neptunbahn befindet. Und inzwischen sind mehrere hundert davon bekannt. Und da war natürlich die Frage, ja, bedeutet das, dass wir jetzt mehrere hundert Planeten im Sonnensystem haben? Oder sagen wir, ein Planet muss eine gewisse Größe haben, bevor er wirklich ein Planet ist. Sonst ist er einfach ein TNO. Ja? Und da musste man aus diesem Grund halt den Pluto eben opfern, dass er eben kein Planet mehr, sondern einfach der uns am nächsten gelegenen TNO ist. Das war der Grund. Ja? Man hat also nichts falsch gemacht, sondern wurde einfach umgetauft, wenn man so will. Ja. Inzwischen ist bekannt, dass auch viele andere Sterne Planetensysteme haben. Die sind allerdings total weit weg. Die Sterne sind ja viel weiter weg als unsere eigenen Planeten, die alle zur Sonne gehören. Und deshalb sind die natürlich auch sehr schwer zu beobachten. So ein Bild wie hier, das sieht man oft mal in den Medien oder in der populären Literatur, das ist immer eine Zeichnung. Eine fantastische Zeichnung, wie sowas aussehen könnte. Es ist nie im Leben ein echtes Bild. So weit ist man noch nicht gereist und solche Bilder kann man auch nicht aufnehmen. Das sind alles Schlussfolgerungen, die man zieht aus Messungen, die indirekt darauf hinweisen, dass es solche Planeten gibt. Das mal, ich werde jetzt über Exoplaneten nicht viel mehr sagen, aber nur, dass man das weiß, dass eben solche Bilder nicht echt sind. Ja, und, ich habe ein schönes Bild mitgebracht, was quasi so in ein paar Schritten erklärt, wie das ganze Universum aufgebaut ist, wenn man von der Erde ausgeht. Und zwar ist jedes nächste Bild quasi viel größer als das vorherige. Also wir fangen mit der Erde an und wir sagen, die Erde befindet sich im Sonnensystem. Da, wo dieser rote Punkt ist, also wir haben das so gesehen, an der vierten Stelle. Und da gibt es irgendwo noch diese Asteroiden, ein paar weitere Planeten. Das ist also unser Sonnensystem. Und bislang haben wir uns auch nur das angeschaut. Und dann gehen wir den nächsten Sprung, kommen wir in die Nachbarschaft der Sterne, das heißt, das sind die nächstgelegenen Sterne. Da ist das ganze Sonnensystem nur noch ein kleines Pünktchen. Ja, weil der weiteste, den wir jetzt besprochen haben, das war der Pluto, der ist trotzdem sehr nah an der Sonne dran und viel näher als der nächstgelegene Stern. Also das ist wieder eine ganz andere Skala. Und diese nächstgelegenen Sterne, die sind mit unserer eigenen Sonne und mit uns alle zusammen Teil der sogenannten Milchstraße. Das ist eine Galaxie Die sieht ungefähr so aus. Wir sind dann natürlich noch nie aus der Galaxie rausgeflogen, um zu gucken, wie er von außen aussieht. Deshalb ist das eine andere Galaxie, von der man sehr stark vermutet, dass er so ähnlich wie unsere aussieht. Das kann man auch ziemlich gut berechnen und so weiter, aber das Bild, wie gesagt, ist natürlich eine andere Galaxie, die hier als Beispiel genommen wurde. Und wir wissen, dass wir, wenn das das Zentrum unserer eigenen Milchstraße ist, wo es auch ziemlich hell ist, wo sehr viele Sterne sehr kompakt nah zusammen sind, was bedeutet, dass da wahrscheinlich gar keine Nacht herrscht, weil da überall Sterne so nah sind, dass sie auch in der Nacht quasi für Beleuchtung sorgen, dass wir ungefähr auf 2/3 vom Zentrum bis zum Rand unserer Milchstraße uns befinden. Und das ist also auch eine sehr schöne Position. Das werden wir nachher auch noch sehen, wenn es darum geht, was die Erde besonders macht in seiner Position, ist das eine dieser Sachen. Aber das kann ich schon insoweit vorwegnehmen. Wenn wir näher am Zentrum wären, wie gesagt, dann hätten wir viel zu viele Sterne und dann die Nacht wäre gar nicht mehr dunkel. Und eigentlich gefällt es uns schon, dass es nachts dunkel ist, also ich möchte wenigstens gerne schlafen. Wenn wir aber viel weiter draußen wären, dann würden wir ganz wenig Sterne sehen. Und dann wäre es vielleicht ein bisschen zu dunkel. Das heißt, wir sind an einer Position in unserer Milchstraße, die uns eigentlich eine super Aussicht auf die Umgebung gibt, die uns sehr viele Sterne sehen lässt und trotzdem die Nacht dunkel lässt. Das ist eine sehr interessante Überlegung. Genau. Ja, und jetzt ist aber auch die Milchstraße nicht alleine. Die Milchstraße ist ja eine von sehr vielen Milchstraßen. Und da spricht man von der sogenannten lokalen Gruppe. Das sind also Nachbarmilchstraßen, könnte man sagen, also Nachbarsysteme. Und zum Beispiel Andromeda-Nebel, werden wir nachher noch sehen, ist die nächstgelegene große Milchstraße zu unserer Milchstraße. Und die gehört zu dieser lokalen Gruppe. Ja, und diese lokale Gruppe, jetzt sind wir schon ziemlich weit weg, aber man sieht, es geht ja nur noch 4 Schritte weiter. Der ist wieder Teil von einer sogenannten Superhaufen von mehreren solcher Gruppen, die irgendwie zusammengehören. Und der wird der Virgo-Superhaufen genannt. Und das ist wieder ein Teil von der sogenannten lokalen Superstruktur. Und dieser wiederum ist dann Teil, sag mal, des beobachtbaren Universums. Also einfach mal, man kann sich das irgendwann gar nicht mehr vorstellen. Ja. Das ist alles so immens groß, das ist so weit weg, dass uns da wirklich, dass wir nur noch ins Staunen kommen. Ja. So. Gut, jetzt haben wir also diese Positionierung ein bisschen gesehen, wir haben das Sonnensystem gesehen. Jetzt schauen wir uns mal einfach Sterne an. Was ist jetzt ein Stern? Ja? Mit dem bloßen Auge können wir nachts ungefähr 6000 Sterne beobachten. Wir haben ja aus der Bibel diese schöne Geschichte, wo Gott zu Abraham sagt, hey, wenn du die Sterne zählen könntest, ja, so viel Nachkommen zähle ich dir. Natürlich war das nicht 1:1 die gleiche Zahl. Es ging einfach darum, du kannst sie nicht zählen, dann bist du nicht fertig. Und deine Nachkommen werden auch so zahlreich sein. An anderer Stelle heißt es wie Sand am Meer. Ja, die Sterne am Himmel oder Sand am Meer. Also sehr viel. 6000 Sterne zu zählen, ist ja auch eine mühsame Arbeit. Ne? Das hat wahrscheinlich keiner von uns jemals versucht. Und es ist so, dass wenn wir mit astronomischen Instrumenten arbeiten, dann können wir natürlich viel, viel mehr Sterne sehen. Also dann werden auch Sterne sichtbar, die mit einem bloßen Auge nicht mehr zu sehen sind. Nun, der nächstgelegene Stern ist ungefähr 5 Lichtjahre weg. Hat man sogar vielleicht mal gehört vom Lichtjahr, als Abstandsmaß für Astronomie. Und ein Lichtjahr ist der Abstand, die das Licht in einem Jahr zurücklegt. Und das Licht ist also ziemlich schnell. Und zwar, das Licht bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 300.000 km pro Sekunde. 300.000 km pro Sekunde. Also bis zum Mond bedeutet das, dass das Licht ungefähr eine Sekunde braucht. Bis zur Sonne bedeutet das, dass das Licht ungefähr 8 Minuten braucht. Okay, und jetzt bis zum äußeren Rand des Sonnensystems, also bis zum Pluto, braucht das Licht ungefähr 2 Stunden. Und jetzt sind wir beim nächsten Stern, da braucht es 5 Jahre. Von 2 Stunden auf 5 Jahre. Also man könnte sagen, so nah ist der Pluto an uns im Vergleich zum nächsten Stern. also direkt vor der Tür, ja, das ist trotzdem weit weg, aber relativ gesehen. Ja. Man kann das auch mal wieder umrechnen in das Modell, was wir hatten, wo die Erde nur noch 1 Millimeter groß war. Dann ist der nächste Stern 5000 Kilometer weg. In diesem Modell, also nicht in Wirklichkeit. Ja. Das heißt, in Wirklichkeit sind es 5000 mal 10 Milliarden Kilometer. So weit ist der nächste Stern weg. Also unglaublich. Und da reden wir, oder reden die Astronomen von Nachbarsternen. Ja. Das sind die, die unser Nächsten sind. Wir sehen hier ein Beispiel von den Plejaden. Das ist eine Gruppe von Sternen, die irgendwie zusammengehören und relativ hell im blauen Bereich leuchten. Ja. Also der Sternenhimmel ist schon sehr faszinierend. Man muss allerdings wirklich ein gutes Teleskop haben und meistens auch Aufnahmen machen, die über längere Zeit gehen, bevor man wirklich sozusagen die ganze Struktur aufpoppen sieht. Also wenn jetzt jemand denkt, okay, ich fand das so interessant, ich kaufe mal ein gutes Nachtsichtgerät, ja, und schaue heute Abend mal in den Himmel, dann wird man leider nicht die schönen Bilder sehen, die wir hier jetzt sehen. Es braucht ein bisschen mehr dafür, um die zu produzieren. Weil hier hat man ein Bild lang beleuchtet und dann gibt es also zwei Sterne hier, die relativ sozusagen hell sind und die dann besser komplett überbeleuchtet sind, aber dann sieht man auch auf einmal ganz viele andere Sterne aufkommen, die man sonst gar nicht gesehen hätte. Die Milchstraße oder unsere eigene Galaxie, das Wort Galaxie bedeutet ja nichts anderes als Milchstraße, das ist ja einfach nur Galaxis, ist ja das Wort für Milch. Und ich habe es schon gesagt, wir befinden uns am Rande oder zwei Drittel ungefähr vom Zentrum von einem solchen Sternsystem, das man Milchstraße nennt, und die gehören alle zusammen, sind in einem so schönen Wirbel da zusammengefügt, das sieht auch wunderschön aus, und man schätzt, dass es in der Milchstraße ungefähr 100 Milliarden Sterne gibt. In unserer eigenen Milchstraße, also wenn ich nochmal zurückgehe zu dem Bild hier, in unserer Milchstraße 100 Milliarden Sterne. So, am Nachthimmel kann man die sehen, das kann man auch mit bloßen Augen sehen. Gerade in der klaren Winternacht ohne Mondschein sieht man das wirklich wie so ein Band am Himmel. Man sieht ja nicht die einzelnen Sterne, da braucht man auch wieder eine gute Auflösung für, aber man sieht das wie so ein milchliches Band. Da kommt ja auch der Name her. Man hat gesagt Milchstraße, weil das einfach wie so ein weißes Band aussieht. Ja, und die Größe von dieser Milchstraße, also der Durchmesser sozusagen von einer Seite bis zur anderen, wird geschätzt auf ungefähr 100.000 Lichtjahre. Also nochmal, Abstand zum nächsten Stern waren ja 5 Lichtjahre. Gesamtdurchmesser von diesem Sternsystem 100.000 Lichtjahre. Und in unserem Modell ist man dann schon, obwohl wir alles 10 Milliarden Mal kleiner gemacht haben, ist man jetzt schon auf 2/3 der Distanz zur Sonne gekommen. So groß ist das Ding. Also sogar in diesem Modell, was wir gemacht haben, wird es so schwer, das sich vorzustellen, wie groß das ist. Ja. Was wir hier sehen, ist etwas ganz Typisches. Die Sterne sind ja nicht willkürlich im Raum oder in der Milchstraße verteilt. Viele gruppieren sich zusammen in sogenannten kugelförmigen Sternhaufen. Und die kann man auch sehr schön studieren. Die haben bestimmte Eigenschaften. Man kann die ganze Dynamik daraus. Also ein sehr interessantes Untersuchungsfeld. Und einen solcher Kugelsternhaufen kann schon aus 10.000 bis 20.000 verschiedenen Sternen bestehen. Auch hier gilt wieder, dass wenn unsere Sonne Teil von einem solchen Haufen wäre, dann hätten wir auch wieder das Problem, dass wir, ich sag mal, viel zu überbeleuchtet werden mit sehr vielen Sternen um uns herum, die einfach es nicht mehr erlauben würden, dass man eine dunkle Nacht hat. Und deshalb ist es gut, dass unsere Sonne nicht Teil von so einem Haufen ist. Die können sie beobachten, die anderen, aber selbst sind wir nicht da drin. Ja. Es gibt aber außer den Sternen in der Galaxie gibt es auch andere, es gibt Gaswolken und die können ganz unterschiedliche Formen haben und auch sehr schön aussehen. In der Regel sind das besondere Objekte, die mit Sternen zu tun haben oder hatten. Also wir haben hier ein sogenanntes Student Class Label, der das genannt, die das ein bisschen so, wenn man es gedanklich gibt, wie so, so eine Sanduhr aussieht. Und das ist aber ein Stem, der ständig das Gas ausstößt in diese Form, sodass dann diese Struktur entsteht. Den Stem selbst kann man ja kaum sehen, der ist irgendwo in der Mitte hier von dieser dunklen Wolke hier. Aber das Gas drumherum, das ist sehr ausgeprägt. Hier mal einer, der sieht ganz anders aus. Auch eine ringförmige Gaswolke, die vom Stem ausgestoßen wurde. Hier kann man den Stem in der Mitte stehen sehen. Hier auch eine, das wird das Katzenauge genannt. Ich glaube, das muss ich nicht erklären, warum. Eine wunderschöne Struktur, die man auch allerdings nur wieder natürlich mit entsprechenden Instrumentarien und langer Beleuchtung sehen kann. Aber befindet sich alles innerhalb von unserer Milchstraße. Weil solche Objekte kann man nur, sag mal, auflösen, also auf dem Bild auflösen, dass man sie auch wirklich sehen kann, wenn sie nah genug sind. Und deshalb alles, was außerhalb der Milchstraße ist, ist dann zu weit weg, als dass man das sehen könnte. Hier ist ein sogenanntes Supernova-Überbleibsel. Das heißt, hier ist der Stern in der Mitte nicht mehr zu sehen. Ein Supernova ist ein Stern, der ausgebrannt ist, könnte man sagen. Also er hat sein ganzes Wasserstoff in Helium verbrannt. Und dann am Ende davon fällt er erst in sich zusammen und explodiert dann mit einem riesigen Knall. Und das ist eine sogenannte Supernova. Und die werden auch ständig beobachtet, sind gut studiert und die lassen dann auch so einen schönen Gaswolke quasi am Ende sehen mit wunderschönen Strukturen drin. Einer der beststudierten Sterne in unserer Umgebung ist Eta Carinae. Ein Stern, der sehr viel Gas ausstößt. Also so viel, dass man den Stern hier in der Mitte gar nicht mehr sehen kann. Man sieht zwar diesen hellen Fleck hier. Das ist dort, wo die Gaswolke von innen quasi beleuchtet, aber den Stern selbst sieht man gar nicht. Ist 150 mal schwerer wie unsere Sonne. Und der ist deswegen so spannend, weil die Astronomen, die quasi sich mit Sternentwicklung beschäftigen, die sagen, das ist quasi das Stadium kurz bevor er explodiert. Also der ist quasi kurz vor, bevor er ein Nova oder Supernova wird. Da warten natürlich alle drauf. Allerdings, man weiß nicht genau, wie lange dieses Stadium dauert. Ja. Es kann also sein, dass er noch 600 Jahre lang diese Gaswolke auspufft, bevor er wirklich explodiert. Es kann aber auch sein, dass es morgen passiert. Und deshalb steht er quasi unter ständiger Beobachtung. Ja. Ja, ich hatte schon gesagt, unsere Milchstraße ist nur eine von vielen Milchstraßen. Und das nächste gelegene System heißt Andromeda. Andromeda Nebel. Warum Nebel? Weil als man die zum ersten Mal gesehen hat, hat man nur Objekte gesehen, die eben keine Pünktchen waren, sondern ausgedehnt und die quasi wie so ein milchartiges Wölkchen oder sowas aussahen. Man wusste gar nicht, was das waren. Und Messier, ein Astronom, hat die kategorisiert und deshalb haben viele davon einfach eine M-Nummer. Ja? M31 ist das jetzt. Ja? Messier 31. Und erst später mit besseren Instrumenten konnte man die auflösen und hat dann festgestellt, das ist gar keine Wolke, die sich in unserer Milchstraße befindet. Das ist ein komplettes Sternsystem außerhalb der Milchstraße. Und zwar in einer Distanz von ungefähr 2 bis 2,5 Millionen Lichtjahre. Ist unsere Nachbargalaxie. Und das in unserem einfachen Modell mit alles durch 10 Milliarden geteilt, wäre das Ding ungefähr so weit weg wie der Planet Saturn. Also unvorstellbare Größen sind das. Das heißt, für uns ist der Saturn ja schon sehr weit weg. Ja? Also wenn wir den am Himmel sehen, dann denken wir, boah, ist ja weit weg. Ja? So, dieses Sternsystem, unsere Nachbargalaxie, steht 10 Milliarden Mal weit weg wie der Saturn. Ja, da kann einem der Kopf platzen. Und darüber nachdenken. Ja. Viele von diesen Milchstraßen, und es gibt sehr viele davon, ich traue mich jetzt kaum zu sagen, wie viele Milchstraßen oder Galaxien man schätzt, dass es im Universum gibt. Ich traue mich jetzt trotzdem. 100 Milliarden. Das heißt, unsere eigene Milchstraße besteht aus 100 Milliarden Sternen. Und von solchen Sternsystemen gibt es 100 Milliarden. Und zwar in, das sagen die Astronomen auch dazu, im für uns sichtbaren Universum. Also es kann sein, dass wir noch nicht weit genug weggucken können und dass es noch mehr gibt. Ja, gut. Und viele haben eben eine solche Form, dass sie quasi wie so eine, ja, so eine Wirbel aussieht, mit so Spiralarm, spiralförmig. Die drehen auch um ihre Achse, also winden sich quasi auf. Und was man hier sieht, ist, dass quasi zwei solche Milchstraßen sich irgendwie begegnet sind und der eine dem anderen geschluckt oder wie auch immer. Also auf jeden Fall, sie sind durch die Anziehungskraft, durch die Gravitation aneinander gebunden und beeinflussen sich gegenseitig. Und da gibt es also wunderschöne Bilder, also auch von Galaxien, die so quer durcheinander gelaufen sind, ja, wo der eine quasi durch den anderen durchgelaufen ist und sie dann gegenseitig verzerrt haben. Hier auch eine der, den finde ich auch sehr schön von der Farbe her. Man sieht auch hier die Spiralarme, aber sie sind nicht so ausgeprägt wie bei dem hier, den ich davor hatte. Und hier auch einer, der quasi komplett verzerrt ist, wo tatsächlich eine kleinere Milchstraße sehr wahrscheinlich durch die größere durchgelaufen ist. Ja. Und wenn ich sage durchgelaufen, wir reden natürlich dann auch von sehr langen Zeiträumen, bis mal so ein großes Ding durch ein anderes großes Ding durchspaziert ist, das geht nicht in einem Tag. Ja. Genau. Also Milchstraße auf Milchstraße. Hier ist eine sogenannte Deep Field Aufnahme. Das sind bis auf diese paar hier im Vordergrund, das sind sogenannte Vordergrundsterne, die in unserer eigenen Milchstraße sind. Alles andere, was man im Hintergrund sieht, das sind alles eigene Milchstraßen, die ganz weit weg sind. Ja, da müssen wir jetzt aufhören mit diesem Teil, aber ich hoffe, man hat einen Eindruck bekommen, was so die Größe des Weltalls ist. Und das ist ja auch klar, dass Astronomen, natürlich gibt es viele Astronomen, die forschen, die Beobachtungen machen, die Interpretationen machen, aber man kann auch verstehen, dass man da an vielen Stellen noch einfach an der Oberfläche kratzt. Ja. Weil, was kann man von diesen ganz weit entfernten Sternen dann eigentlich wissen? Was man bekommt, ist halt das Licht, was auf einen zukommt, und das Licht kann auch analysiert werden, das sogenannte Spektrum, ja, also welche Frequenzen kommen davor und wie stark sind die, und dann können wir daraus zum Beispiel lesen, wie heiß das Gas ist und ob da viel Wasserstoff drin ist oder dass auch Eisen drin ist oder Sauerstoff. Solche Dinge kann man alle bestimmen, aber man kann nicht mal schnell hinfliegen, um zu gucken, wie sieht es da wirklich aus. Ja. Deshalb ist da natürlich sehr viel Interpretation dabei. Aber ich habe gesagt, wir kommen jetzt nochmal zurück auf die Erde und schauen uns an, warum die Erde etwas Besonderes ist. Nur man kann natürlich sagen, die Erde ist etwas Besonderes, weil Gott sie für uns geschaffen hat und uns auch noch auf diese Erde drauf geschaffen hat und das ganze Leben. Das stimmt. Aber jetzt müssen wir uns das mal aus der Sicht von Astronomen betrachten, die überhaupt nicht glauben, dass es einen Gott gibt. Und die schauen sich die Erde an als Planet und sagen, das ist ja erstaunlich, was da alles bei diesem Planet passt. Also, ja, da passt irgendwie alles. Ja. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ich gehe mal ganz kurz zurück zu dem Anfang. Da hatte ich ja dieses Bild links. Es gibt ein Buch und auch ein DVD genau zu diesem Thema, der privilegierte Planet. Ich habe es jetzt leider nicht dabei, aber wenn man das auf Amazon oder sowas, das findet man sofort, kann man bestellen. Ist echt zu empfehlen. Das ist von zwei Amerikanern geschrieben, aber diese DVD ist ja auch auf Deutsch verfügbar. Der einfach diese Punkte, die ich jetzt mal ganz kurz nenne, in einem wunderschönen Film zusammengefasst hat, warum die Erde so etwas Besonderes ist aus astronomischer Sicht. Und ich habe hier jetzt mal ein paar Dinge aufgeschrieben. Ist auch bei weitem nicht alles, ist einfach nur die Highlights, würde ich mal sagen. Erstmal, die Erde befindet sich genau weit genug von der Sonne entfernt. Die Erde hat ja diesen Abstand von 150 Millionen Kilometer zur Sonne. Und man weiß, dass es nur einen sehr engen Korridor gibt. Ja? Wenn die Erde der Sonne etwas zur Nähe käme, das müssten dann nur 140 Millionen sein, also weniger als ein paar Prozent näher an der Sonne, dann würde es auf der Erde zu warm werden. Ja? Wir hätten alle ein Problem, das Wasser, ja, wäre zu wenig, es wäre einfach zu heiß, wir würden den Hitzetod. Wenn die Erde weiter nach außen wäre, ist das, der Korridor ein bisschen größer, aber ab 170.000 Kilometer ist vorbei. Dann wäre es zu kalt, alles gefriert, Leben wäre nicht mehr möglich. Das heißt, wir sind in einer Distanz, die sehr nah sozusagen am Optimum ist, könnte man sagen. Wir befinden uns genau richtig weit weg von der Sonne. Und das Interessante ist, Astronomen, die wollen ja auch immer wissen, ja, war das schon immer so und wird das immer so sein. Ja? Da gibt es Stabilitätsrechnungen, da rechnet man quasi den Bahn von der Erde durch und die wird ja auch beeinflusst. Ja, die Erdbahn wird beeinflusst, nämlich von Jupiter und Saturn, von den großen Planeten, aber auch von Venus als Nahplanet. Und dann wird gerechnet, ja, wenn all diese Einflüsse da sind, vielleicht fliegt dann die Erde irgendwann aus ihrer Bahn, dann ist es vorbei mit uns. Ja? Wie lange dauert das? Und diese Stabilitätsrechnungen zeigen, dass die Erde noch mindestens 5 Milliarden Jahre so weiter drehen kann wie jetzt und immer genau innerhalb von dieser sozusagen bewohnbaren Zone, wie man es nennt, bleiben würde. Und ich hab einen eigenen Vortrag zu dem Thema mal gemacht, weil ich das sehr spannend finde. Da gibt es ein Institut in Wien, die haben dann Simulationsrechnungen gemacht. Simulationsrechnung heißt, ich verändere mal was und gucke dann, was dann passiert. Ja? Da haben sie zum Beispiel gesagt, was wäre jetzt, wenn die Venus nicht da wäre? Also nehmen wir wieder Mars, Jupiter, alle sind einfach da, nur die Venus ist nicht da. Und das stellen sie fest, die Erdbahn ist instabil. Das heißt, die Venus als Planet brauchen wir, um die Erdbahn stabil zu halten. Dann haben sie den Saturn einfach ein bisschen näher an den Jupiter herangebracht. Mit Jupiter und Saturn passiert nicht viel, aber die Erdbahn wird instabil. Ja. Das heißt, dass nicht nur die Tatsache, dass die Erde im Moment weit genug weg ist, sondern dass die anderen Planeten im Sonnensystem genau da sind, um dafür zu sorgen, dass die Erde an seinem Platz bleibt. Das ist, wenn man das sich mal überlegt, das ist total spannend. Ja. Dann hat die Erde, die hat ein Magnetfeld, das wissen wir ja alle, Nordpol, Südpol, ja, Kompass und so weiter. Aber dieses Magnetfeld hat eine ganz wichtige Funktion. Und zwar die Sonne, die schießt ja nicht nur Wärme zu uns und Wärmestrahlung, sondern es kommen auch Hochgeschwindigkeitsteilchen von der Sonne, aus der Corona zum Beispiel. Und die kommen mit hoher Geschwindigkeit auf die Erde zu, die werden aber von diesem Magnetfeld abgeschirmt. Das heißt, die biegen sich quasi, wenn sie auf die Erde zukommen, um die Erde herum durch dieses Magnetfeld, das ist ja wie so ein Abschirm-Shield. Und es gibt noch eine Stelle, wo diese Teilchen in die Atmosphäre gelangen können, weiß das jemand? Ja, Nord- und Südpol, genau. Und das, das ist das sogenannte Nordlicht, ja. Wenn man so Nordschweden geht, da sieht man diese wunderschönen grünen Bewegungen, das sind dann die Teilchen, die dann an dieser Stelle Richtung Nordpol in die Atmosphäre gelangen können, weil da das Magnetfeld ja entspringt. Das heißt, da ist es quasi offen, genau. Aber ohne dieses Magnetfeld werden wir sozusagen ständig eine tödliche Strahlung ausgesetzt. Dann ist auch die Sonne von der richtigen Größe und Temperatur. Was sage ich damit? Also insbesondere hier geht es um, wie lange kann die Sonne stabil weiter brennen. Ich habe ja jetzt sonst nichts über Sternentwicklung gesagt, aber viele Sterne sind instabil. Entweder sind sie sehr verschwenderisch mit ihrer Energie und brennen nur kurze Zeit, oder sie bläsen sich auf zu einer roten Riese, oder sie explodieren als Nova. Wenn eines von diesen Sachen mit der Sonne passieren würde, wäre natürlich nicht so gut für uns. Ja. Die Sonne ist, ich habe gesagt, sie ist mittelmäßig, aber die Größe der Sonne ist so, dass sie sehr lange, sehr stabil weiterbrennen kann. Und das Interessante ist, das ist so ein ähnlicher Zeitraum, auch mindestens 5 Milliarden Jahre kann die Sonne noch einfach ihre Wasserstoff weiter in Helium verbrennen, ohne dass überhaupt was passiert. Und das finde ich auch sehr spannend, dass Gott quasi jetzt alles so geschafft hat, dass es sehr lange halten kann. Ob wir es auch brauchen, ist noch was anderes. Ich glaube nicht, dass Jesus so lange hatten wird, bis er zurückkommt. Aber dass es daraufhin geschaffen wurde, ja, da sieht man diese Ewigkeitsgedanken, ja, dass alles sehr schön und stabil gemacht wurde, damit da eben nichts passiert. Dann haben wir hier, ich werde nicht alle Punkte im Detail erklären, das wird zu lange dauern. Aber was ja für uns immer sehr spannend ist, diese Achsenneigung der Erde. Ja, die Erde dreht ja um seine Achse und dreht dann so um die Sonne. Und diese Achse von der Erde ist aber gegenüber dieser Sonnendrehbewegung halt um 23 Grad geneigt, also gekippt. Können wir erstmal sagen, oh ja, schade, das sieht ja nicht so schön aus, dass er da gekippt über seine Bahn rollt. Aber das hat was ganz Wichtiges, denn dadurch entstehen ja die Jahreszeiten. Ja, wir haben ja jetzt quasi geht es Richtung Winter. Da ist es nicht so, dass die Erde weiter von der Sonne weg ist, sondern nur, dass der Teil der Erde, der der Sonne zugewandt ist, quasi jetzt auf der anderen Seite liegt und die Erde, die Sonne deshalb tiefer am Himmel steht und die Nächte länger sind. Das liegt genau an dieser Erdneigung. Und das bedeutet, dass wir dadurch auch eben die Saisonalität haben. Ja? Was Gott ja auch versprochen hat. Von nun an sollen nicht mehr aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Ja? Das heißt, dass auch die Erde hier genauso wieder eingestellt wurde, konnte man sagen. Und man kann sich natürlich überlegen, ja, das machen natürlich Wissenschaftler immer gerne, sich überlegen, was wäre, wenn es anders wäre. Wenn die Erde zum Beispiel senkrecht stehen würde, dann hätten wir das nicht. Dann hätten wir auf der gleichen Breite auf der Erde immer das gleiche Klima. Aber der meiste Teil, die größte Teile der Erde wären unbewohnbar. Also die ganze mittlere Zone wäre dann quasi komplett ausgedörrt. Ja? Also wir hätten nur ganz wenig Raum für Leben. Und dadurch, dass wir eben diese Neigung haben, maximiert sich quasi der Bereich auf der Erde, wo man wohnen kann. Natürlich, wenn ich in Nordschweden wohne, dann habe ich es ja meistens nicht so warm. Und wenn ich am Äquator wohne, dann habe ich es meistens warm. Aber Menschen können überall wohnen. Ja. Also der bewohnbare Teil ist dadurch sehr groß geworden. Abgesehen davon, dass es, glaube ich, uns die Abwechslung auch gut tut. Man möchte nicht immer Winter haben. Vielleicht in der Sommer, weiß ich nicht. Gut. Ja, dass Sonne und Erde sich weit weg genug vom Zentrum der Milchstraße befinden, haben wir schon besprochen. Warum das gut ist, da gehe ich jetzt weiter drauf ein. Und dann, wenn wir uns die Erde nochmal ein bisschen genäher anschauen, die Erdatmosphäre enthält natürlich alles genau, was wir brauchen zum Atmen. Ja? Und Leben ist ja eine sehr diffizile Geschichte, da muss ja nur wenig sich verändern und schon ist Leben bedroht. Das heißt, die Zusammenstellung der Atmosphäre ist sehr genau abgestimmt auf das, was wir und natürlich das ganze andere Leben auf dem Planeten, Pflanzen und Tiere auch brauchen. Und dann haben wir noch eine interessante Frage. Man kann immer sagen, ja, die Erde, das ist ja nur 30% ist Land, der Rest ist Wasser. Ja, ist das nicht ein bisschen Verschwendung? So viel Wasser, eigentlich hätten wir gerne ein bisschen mehr Land und so. Es stellt sich heraus, dass das eben das Klima sehr stark stabilisiert. Weil der Unterschied zwischen Tag und Nacht und der Unterschied zwischen Sommer und Winter, der dadurch abgemildert, zu einem, ja, weil die Meere sozusagen sehr viel Puffer haben. Die können Wärme puffern, der sozusagen durch die Strömungen auch wieder weitergegeben wird. Und das gibt sozusagen ein stabiles Klima. Und das finde ich auch sehr interessant, dass das deshalb auch dieses Verhältnis von Land zu Erde wichtig beiträgt zu auch eben einer guten Lebensumgebung. Ja, auch die Planeten im Sonnensystem haben eine Funktion, nicht nur, dass sie schön aussehen und dass wir sie beobachten können, sondern auch, dass sie eben zum Beispiel Kometen abwehren. Der Jupiter zum Beispiel, der größte Planet, der hat so eine Anziehungskraft an Kometen. Die Kometen sind ja für die Erde potenziell wenigstens gefährlich. Ja, wenn sie auf die Erde landen würden, dann ist es nicht so gut. Aber man hat beobachtet, auch in der Vergangenheit, in der rezenten Vergangenheit, dass der Jupiter tatsächlich Kometen auf sich zieht und die sogar verschluckt. Also die fahren dann in den Jupiter hinein und sind dann weg. Ja. Und können der Erde deshalb nicht gefährlich werden. Auch der Mond hat eine wichtige Funktion. Ich weiß, dass wir heute in einer Zeit leben, wo viele Leute irgendwie so mondgläubig sind, würde ich das sagen. Ja? Oder sind der Mond schädlich, ich kann nicht schlafen nachts, wenn der Mond in meinem Zimmer scheint, ja? Kann ich auch nicht. Aber der Mond hat ein paar sehr schöne Eigenschaften, die auch wichtig sind für die Erde. Erstmal, die Erdachse mit 23 Grad gibt. die würde ohne Mond nicht stabil sein. Das heißt, die Erde würde quasi so ab und zu mal diese Neigung verändern. Und der Mond hält das stabil, also behält sozusagen das Klima bei, würde man sagen, und die Jahreszeit. Auch die Gezeiten, die ja durch die Umdrehung des Mondes und der Erde quasi zusammen, also die Erde dreht ja um seine Achse und der Mond zieht dann quasi immer das Wasser nach sich zu und dadurch entsteht Ebbe und Flut. Das ist ja für eine sehr fein abgestimmte Ökologie im Meer, in den Weltmeeren, unheimlich wichtig. Also viele Lebewesen könnten ohne diese Gezeiten gar nicht überleben. Und was ich selbst als Astronom auch immer sehr spannend finde, ist, dass die scheinbare Größe des Mondes und der Sonne, dass die gleich sind. Die Sonne ist natürlich viel größer als der Mond, aber sie ist auch viel weiter weg. Und zwar genau in diesem Verhältnis, dass sie für uns gleich groß aussehen. Und das bedeutet, dass man sozusagen bei einer sogenannten Sonnenfinsternis, dass der Mond sich dann exakt über die Sonne schiebt. Und zwar so exakt, dass man eben den Rand von der Sonne mit diesen Chromosphäre, wie die Sonne heißt, und der Corona, dass man die dann genau sehen kann, weil die dann nämlich aufleuchten, weil sie nicht mehr von der Sonne überblendet werden. Die sind immer da, aber nur dann kann man die sehen. Und es ist eines der faszinierendsten Schauspiele der Natur, würde ich mal sagen. Und ja, die sind auch immer sehr schnell vorbei. Also ein Sonnenfenster, das dauert meistens nur wenige Minuten. Aber es ist ein Ereignis, was Leute manchmal so jahrelang vorbereiten, um es zu beobachten, um dabei sein zu können. Wer hat denn 1999 ein Sonnenfinsternis in Deutschland gesehen? Das waren schon ein paar, sehr schön. Habt ihr den noch wirklich gesehen oder war es bewirkt? Habt ihr ein bisschen was gesehen? Ja, das ist gut. Ja. Also, und das ist natürlich dann tragisch, wenn man sich dann die ganze Zeit darauf gefreut hat und man setzt sich da hin und dann kommt eine Wolke, dann sieht man nichts. Vor 2 Jahren gab es ein Sonnenfinsternis in den USA zu sehen. Und ich habe es schon Jahre vorher zu meiner Tochter gesagt, da möchte ich gerne hin. Meine Frau mag leider nicht fliegen. Und deshalb war das für meine jüngste Tochter das Abi-Geschenk, dass wir zusammen nach USA geflogen sind. Und hier steht sie, da sitzt auf dem Boden und hat da die Sonne beobachtet. Das war faszinierend schön. Es war wolkenloser Himmel. Wir hatten sehr viel Platz, die USA ist ein bisschen größer. Also hat uns keiner gestört sozusagen. Und es ist sehr spannend, während der Sonnenfinsternis wurde es dann wirklich so dunkel wie auf diesem Bild. Also wie Dämmerung, aber das, was man normalerweise als Abendbrot sieht, ja, das hat man da ringsum gehabt. Das war total faszinierend. Man hat sich umgedreht und überall war es diese Dämmerung. Es wird kälter. Die Vögel werden still, die ja, ganze Natur schweigt.
Das ist ganz unheimlich.
Ist sehr unheimlich, ja. Wirklich. Ja. War total schön. Und dann schiebt sich dann der Mond so langsam davor und es ist wirklich so der Augenblick, wo dann der Mond das quasi überdeckt. Das war dann einfach mit meinem eigenen Handy, ich glaube sogar mit dem, was ich jetzt hier dabei habe, aufgenommen. Da gibt es natürlich viel bessere Aufnahmen von den Fachastronomen, aber dann sieht man auf einmal so diese Corona so aufblitzen und das ist ja wirklich sehr interessant. Und es hat leider nur 2 Minuten gedauert. Ging es wieder so weiter. Und dann war diese Sonnenfinsternis vorbei. Aber es hat sich gelohnt, es war sehr spannend. Und für alle, die sagen, das will ich auch mal sehen, ich glaube, die nächste Möglichkeit, wo man jetzt nicht allzu weit weggehen muss, ist in 2027. Wo es eine Sonnenfinsternis geben wird, der sehr lange dauert, nämlich 6 Minuten, das ist dreimal so lang wie der hier. 6 Minuten ist extrem, also viel länger geht ja gar nicht. Was einfach daran liegt, dass dann der Mond etwas näher an der Erde ist und deshalb quasi die Überschattungsdauer am besten einfach verlängert wird. Und zwar ist er am besten zu sehen und am besten auch jetzt schon Hotels buchen. In Luxor in Ägypten, wo die Pyramiden sind. Also, können wir schon mal aufschreiben. 27, ja. Für meinen Ausflug nach Luxor. So. Ich schaue mal ein bisschen auf die Uhr. Wir haben jetzt, ich werde schon mal eine Stunde reingegeben. Dann würde ich den Teil mit dem Sonnensystem noch überqueren, weil der vielleicht auch nicht so ganz spannend ist. Nur eine Sache, ich glaube, das muss ich erzählen. Das finde ich selbst sehr interessant. Ich bin bei Wort und Wissen interessieren wir uns ja auch für schnelle Prozesse. Aber die Frage immer ist, hat alles wirklich so extrem lange gedauert, wie das heute in der Wissenschaft so angenommen wird? Oder gibt es auch Dinge, die viel schneller vonstatten gegangen sein könnten und deshalb die Erde vielleicht auch nicht so alt ist oder wenigstens bestimmte Dinge nicht so alt sind? Und da ist eine Form der spannenden Geschichte. Was wir hier sehen, ist auf dem Mars ein Gebiet, das muss ich jetzt mal mit dem Pointer, weil ich jetzt einen hier. Ein Gebiet, was quasi hier im Hochland liegt. Und das Blaue hier, das ist ja nur eine Scheinfarbe, also das sieht nicht wirklich so schön blau aus, aber das liegt im Tiefland. Und das heißt, das liegt einfach deutlich tiefer wie diese Hochebene hier und man hat einfach die Höhe quasi mit einer Farbe markiert, damit man das sehen kann. Hat natürlich deswegen blau gewählt, das heißt, wenn da Wasser wäre, dann wäre das Meer sozusagen. Aber auf dem Mars gibt es nicht so viel Wasser. Nur was man gefunden hat, ist, dass es hier eine Schlucht gibt, die diese zwei Gebiete miteinander verbindet. Und jetzt geht man davon aus, dass diese Schlucht dadurch entstanden ist, dass es irgendwann tatsächlich mal viel Wasser auf dem Mars gab, dass das Wasser sich hier in diesem Hochbecken angesammelt hat und sich irgendwann einen Weg nach unten gesucht hat und dabei diese Schlucht ausgegraben hat. Ja? Und das Interessante ist, diese Schlucht, ja, ist 2 Kilometer tief, 880 Kilometer lang. Und er soll sich, und das ist das Interessante, innerhalb von wenigen Monaten gebildet haben. Davon gehen die Astronomen aus. Ja. Und jetzt ist natürlich ein interessanter Vergleich. Der Grand Canyon, wer den mal besucht hat, das ist eine erstaunlich schöne Sache da in Arizona in den USA. Der ist 1,6 Kilometer tief, 450 Kilometer lang und 6 bis 30 Kilometer breit. Und bei dem unterstellt man aber nicht, dass er innerhalb von 2 Monaten entstanden ist, sondern dass der Colorado River den in Jahrmillionen müßige Arbeit ausgeschleppt hat. Ja? Und ich finde das eigentlich sehr lustig, weil es sind da zwei Dinge, die ziemlich ähnlich aussehen. Bei den USA ist es ja auch so, dass es da Hochebene und Tiefebene gibt und die der Grand Canyon die miteinander verbindet. Und da kommt man nicht zu diesem Schluss. Ja. Lasse ich einfach so mal stehen, aber interessanter Befund. Gut. Dann noch ein kleines Phänomen, was ich auch persönlich sehr interessant finde. Das ist der Mond, so wie wir den kennen. Und der Mond hat eine interessante Eigenschaft. Er dreht sich auch um seine Achse, allerdings genau so, dass wir immer die gleiche Seite drehen. Also wir drehen ja um die Erde und wir schauen den Mond immer quasi ins Gesicht. Ja? Wir drehen uns nie den Rücken zu. So. Deshalb hat man auch lange nicht gewusst, wie der Mond von der anderen Seite aussieht. Und als man dann die ersten Mondfähren gebaut hat, die um den Mond herum geflogen sind, dann stellt man fest, auf der Rückseite sieht der Mond so aus. Und das Interessante ist, da sieht man sofort, dass die Krater Größe eine völlig andere ist, eine ganz andere Verteilung von Kratern. Und das heißt, dass der Mond, könnte man sagen, einseitig bekratert ist. Also auf einer Seite viel stärker wie auf der anderen Seite. Und das ist ein sehr interessanter Befund. Und dieser Befund, den findet man auch an sehr vielen anderen Stellen im Sonnensystem. Also hier ist ein Mond von dem Mond von Neptun, der Mond heißt Triton. Auch da sieht man sozusagen eine völlig asymmetrische Verteilung auf dem Mond und der Oberfläche. Und auch der Merkur, unser innerster Planet, hat das auch auf der einen Seite ganz anders begraben wie auf der anderen Seite. Und das sind interessante Phänomene, weil die darauf hinweisen, dass etwas im Sonnensystem passiert ist, mal in der Vergangenheit, was relativ schnell passiert sein muss. Denn wenn, sag mal, wenn irgendwelche Gesteinsbrocken durch das Sonnensystem schießen und dann diese Krater verursachen. Und das dauert, nehmen wir an, das dauert ein Jahr oder sowas, ja, was astronomisch gesehen sehr kurz ist, dann würde sich der Mond natürlich in der Zeit mehrmals um seine Achse drehen und dann würde er gleichmäßig quasi die Krater bekommen. Nur wenn das so kurz und so schnell passiert, dass ich sie gar nicht drehen kann, dann wird man eine einseitige Begrabung bekommen. Und wie gesagt, dadurch, dass man das so oft sieht, muss da irgendwas sein und dafür haben Astrologen keine vernünftige Erklärung. Gut, ich glaube, das lassen wir jetzt sein. Ich habe noch zwei Themen. Wie viel Zeit habe ich bereits noch?
Viel Zeit,
wo
du
brauchst. Ihr habt auch so viel Zeit. Ja. Und noch kein Kaffee und Kuchen und so.
Schluss. Das ist spannend.
Machen wir noch ein bisschen Beispiel. Ja, das nächste Thema ist auch sehr spannend. Liebe 10 hoch 700 Universums als ein Gott. Fragezeichen, Fragezeichen. Was hat es damit auf sich? Weiß jemand, welches Stichwort dazu gehört?
Multiversum.
Richtig. Hier geht es um das sogenannte Multiversum oder die Multiversum-Theorie. Das will ich kurz erklären, was das ist. Und ich glaube, wenn man nach Gottesbeweise sucht, also es gibt ja natürlich keine echte Gottesbeweise, oder nie beweisen können, dass es Gott gibt, aber ich sage mal so, wenn man nach Indizien sucht, dass es Gott gibt, dann ist das eines der interessantesten, finde ich selbst. Und zwar, man hat in der Kosmologie, die Astronomen, auch die Physiker gemerkt, alles irgendwie im Universum scheint genau super fein aufeinander abgestimmt zu sein. Wir haben ja bei der Erde schon gesehen, was die Erdbahn besonders macht, aber von der Physik her, die ganzen Naturkonstanten, die Naturkräfte, die sind alle so, dass Leben auch tatsächlich möglich ist. Und man sagt, es gibt ja eigentlich gar keinen Grund dafür. Ja? Was wäre, wenn, weiß ich, was die Gravitationskonstante 10% anders wäre? Oder was wäre, wenn die Lichtgeschwindigkeit 10% höher wäre? Oder was wäre, wenn die Feinstrukturkonstante, das ist so im Atom, ist das eine wichtige Zahl, wenn die ein bisschen anders wäre? Dann auf einmal hätten wir eine Natur, die überhaupt ja, nicht lebensfähig wäre. Das heißt, die Naturkonstanten sind sehr fein abgestimmt. Und wenn sozusagen etwas ein bisschen anders wäre, dann hätten wir auf einmal ein Universum, wenn überhaupt ein Universum, das zum Beispiel komplett schwarz wäre. Es gäbe nicht so etwas wie Licht. Oder es gäbe keine Materie. Oder alle Materie wäre radioaktiv oder sowas. Ja, also solche Dinge und so weiter und so fort. Und diese Feinabstimmung ist so hoch, dass man hat dann gesetzt, sozusagen, wenn die ganze Physik quasi rein willkürlich entstanden wäre. Und, ja, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass alles so genau aufeinander abgestimmt wird? Und die Wahrscheinlichkeit ist so mega gering, dass man dann gesagt hat, ja, wie können wir das erklären? Naja, wenn dann einer gesagt hätte, ich denke, das hat Gott gemacht, dann hätte er gleich den Saal verlassen müssen. Deshalb haben sie das eben nicht gesagt. Und wir haben dann gesagt, ja, aber was ist, wenn es jetzt ganz viele Universen gibt? Nicht nur eines, was wir kennen, was jetzt so mega groß ist, wir haben das gesehen, aber es wäre nur eines von vielen Universen, die könnten aber die anderen Universen nicht sehen, aber nehmen wir mal an, die gäbe es. Und dann hat man gesagt, wie viele Universen bräuchten wir dann, damit eines davon genau richtig ist, sodass wir darin leben können? Und dann kommt tatsächlich diese unglaublich hohe Zahl von 10 hoch 700, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist also eine 1 mit 700 Null. Das habe ich hier also mal aufgeschrieben, was das bedeutet. Dass man ungefähr so viele Universen bräuchte, bevor rein zufällig eines davon so wie unseres ist. Und man muss dieses Argument, muss man mal vergleichen mit im Lotto ziehen. Ja? Das macht natürlich keiner von uns, das ist klar, aber wenn ich sage 6 richtig im Lotto, ja, und dann auch noch die Superzahl richtig, dann ist die Chance, dass ich das quasi zufällig ziehe, oder ja, bei 1 zu 140 Millionen. Ja, das ist also schon eine unglaublich kleine Zahl. Und normalerweise würde man sagen, wenn ich eine Chance von 1 zu 140 Millionen hätte, dann würde ich nie im Leben im Lotto spielen. Ja. Aber das Interessante ist, ab und zu gewinnt tatsächlich einer. Und das liegt nur daran, dass eben so viele mitspielen. Und das ist eben genau das gleiche Argument hier. Dann sagen wir, wenn es so viel Universum gäbe, dann muss es auch eins geben, wo alles stimmt. Ja? Und da kommt diese Multiversum, also Multiversum heißt einfach nur, es gibt viele Universen, da kommt diese Theorie her. Und im Prinzip ist es eine reine Verlegenheitstheorie. Ja? Man hat keine Erklärung für die Feinabstimmung der Naturkonstanten und kommt dann mit so einer abstruse Erklärung. Ja? Die Alternative, dass es stattdessen einen Gott gibt, der das alles genau so geschaffen hat, dass es auch stimmt, dass wir da drin leben können. Alles andere macht ja auch keinen Sinn, wenn er uns erschaffen wird. Ja? Diese Option wird einfach von vornherein weggepunkten und so etwas glaubt man dann. Ja? So. Deshalb denke ich, dass es diese Feinabstimmung der Naturkonstanten ist eines der interessantesten, wichtigsten Argumente, die ein Indiz für die Schöpfung sind. Gut. Noch ein paar Seiten, da geht es um, ja, was bedeutet das Ganze im Sinne von dem, was uns in der Bibel begegnet, von einem Gott, der uns was zu sagen hat. Ein Gott, der einerseits so groß ist, dass er so was Riesiges erschaffen kann, kann man sich umgekehrt fragen, warum soll er sich dann mit uns auseinandersetzen, auf diesem kleinen Staubkörnchen, was sich Erde nennt, was in diesen riesigen Weiten des Weltalls einfach nicht mehr auffindbar ist, wenn man es aber verlassen hat. Ja. Man findet den Weg nicht mehr nach Hause, wenn man da so weiter kreist. Es ist ja so, dass wir, wenn es um den Glauben an Gott geht, dass es für mich als Astronom einfach sehr wichtig ist, nach Indizien zu suchen. Ich will nicht beweisen, dass es Gott gibt, ich suche nach Indizien. Und da gibt es inzwischen ganz viele davon. Und ich finde es sehr spannend. Die Kosmologie, das ist ja die Wissenschaft, die sich wirklich mit dem Verständnis des Universums als Ganzes beschäftigt. Ja? Das heißt, den Astronomen beschäftigen nicht einzelne Sterne. Wir reden nur von Galaxien und Galaxienhaufen. Ja? Das ist so die Größenordnung, über den sie reden. Und sie wollen nur verstehen, aus was besteht das Universum. Es gibt Strahlung, Materie, Energie, Raumzeit, vielleicht noch Ungesehenes. Wie verändert sich das Universum? Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, aber das Universum dehnt sich aus. Und interessanterweise dehnt es sich beschleunigt aus. Das ist eine neue Erkenntnis, die man seit 20 Jahren hat. Das ist eine komplette Überraschung ist. Da man hat früher immer gedacht, ja, Ausdehnung, okay. Aber die Gravitation, also die Galaxien, die ziehen sich auch gegenseitig an. Das heißt, die werden quasi die Ausdehnung abbremsen. Und die spannende Frage war immer, werden die das so viel abbremsen, dass es irgendwann wieder in sich zusammenfällt, oder werden das einfach nur immer langsamer werden? Aber jetzt hat man festgestellt, dass es nicht langsamer, sondern dass es schneller wird. Und das hat man überhaupt nicht verstanden. Man redet dann von sogenannter dunkler Energie. Dunkle Energie, irgendeine Energie, die man nicht verstanden hat, die dafür sorgt, dass die Galaxien beschleunigt auseinanderziehen. Dann gibt es noch andere Themen, die auch den Kosmologen sozusagen richtig Sorgen machen. Da gibt es die sogenannte Flachheit des Universums. Ich kann da jetzt leider nicht im Detail darauf eingehen, aber es gibt eine sogenannte kosmische Hintergrundstrahlung, die von aller Richtungen des Universums auf uns zukommt und auch in aller Richtungen gleich stark ist, die Strahlung. Sie ist nicht gefährlich, es ist eine sehr langwellige Radiostrahlung. Mit einer sehr kalten, also niedrigen Temperatur, aber sie ist sehr genau untersucht. Und die ist in alle Richtungen gleich. Und das ist ein Riesenproblem für die Kosmologen, weil alle Entstehungsmodelle können das nicht erklären. Und jetzt hat man da dann so Hilfshypothesen gebaut, dass man sagt, dass am Anfang gab es einen Urknall, ja, und dann ist das Universum total schnell sofort ausgedehnt. Man nennt das Inflation. Also hat sich quasi in kurzer Zeit riesig aufgeblasen. Dafür gibt es überhaupt keine physikalische Theorie. Das ist eine reine Arbeitshypothese, das ist eine Annahme, die man braucht, um diese Flachheit oder diese Isotropie hinzubekommen. Von daher, es gibt in der Kosmologie sehr viele Fragestellungen, die nicht beantwortet sind. Dann gibt es auch noch dunkle Materie. Die Galaxien sind offensichtlich schwerer, als dass sie aussehen. Aber wo die Materie steckt und was für Materie das ist, hat man keine Ahnung von. Und es ist interessant, und das sieht man hier, dass aktuell 95% der Energie im Weltall unverstanden ist. Also 40% dunkle Materie, Entschuldigung, 25%, ich muss jetzt richtig sagen. etwas mehr als 20% dunkle Materie, 70% dunkle Energie und dann noch ein paar Prozent, was wir verstanden haben. Licht und Materie, die wir beobachten können. Das ist natürlich nicht sehr befriedigend. Ja? Und die Kosmologen sind deshalb auch alle sehr auf der Suche nach anderen Modellen, die das besser erklären. Aber es gibt keine bessere. Also dieses Standardmodell der Kosmologie, wo quasi Urknall und alles, was dazugehört, sagt man, das ist das Modell, was am besten zu den Beobachtungen passt. Und trotzdem kann ich damit nur ein paar Prozent erklären dessen, was ich sehe. Also irgendwie passt das nicht ganz zusammen. Und das ist also eine interessante Geschichte. Ja. Es ist allerdings so, es gibt dann immer wieder Leute, die haben dann ganz andere Alternativtheorien, wie das Universum aussieht und so weiter. Die haben meistens eine dicke Macke irgendwo, die man relativ schnell entdecken kann. Deshalb bin ich da persönlich im Laufe der Zeit etwas sehr vorsichtig geworden mit solchen Alternativen. Ich muss ja auch nicht die neue Kosmologie schreiben. Ich glaube ja, dass Gott es erschaffen hat. Ich weiß ja nicht genau, an welcher Stelle die Schöpfung aufhört und die Beobachtung anfängt. Das ist immer schwer zu sagen. Ja. Weil Schöpfung natürlich auch immer ein Element von Täuschung in sich hat. Ja, weil wir mit unseren Methoden, wir rechnen zurück und wir gucken zurück und so weiter. Und wenn Gott aber geschaffen hat, dann kann es sein, dass wir über etwas hinaus extrapolieren, was es gar nicht gibt. Ja. Nehmen wir ein Beispiel. Ich würde jetzt heute Adam begegnen, im Garten Eden. Und der sieht für mich aus wie ein junger Mann, so 25 Jahre, sieht gut aus. Ja. Und ich würde den Adam fragen, Adam, wie alt bist du? Dann sagt er, ein Tag. Ja. Das kann nicht sein, das sieht für mich wie 25 aus. Ich sage, ja, ich bin aber gestern so erschaffen worden. Ja. Das heißt, da sieht man dieses Element der Täuschung. Ja. Und das kann natürlich auch in andere Bereiche, normalerweise im Leben, ich weiß nicht was, wenn ich ein Auto entwickle oder sowas, dann berühren mich solche Punkte nicht so arg. Ja? Dann benutze ich eigentlich die Naturgesetze und die Technik und alles, was es gibt und es funktioniert. Aber hier reden wir von, natürlich vom Weiten des Weltalls und von Vergangenheiten, die sehr weit zurückliegen und so weiter. Und dann berühren wir, könnte man sagen, die Schöpfung. Irgendwo ist dann der Punkt, wo man sagt, aber dahinter kann ich nicht schauen, aber dahinter steckt Gott. Ja? Und dahinter noch was mehr Natürliches zu suchen, macht keinen Sinn, weil es das gar nicht gab. Also von daher ist es sehr schwierig und deshalb ist mein Untersuchungsfeld eigentlich eher um mein Interesse, einfach nach Indizien zu suchen, dass die Kosmologie ohne Schöpfer einfach unvollständig ist. Und wir haben ja jetzt in dem Vortrag ein paar davon gesehen. Wir haben gesehen, zum Beispiel die Sonnenstellung der Erde, ja, die so genau abgestimmt ist von seiner Position, von seiner Größe, von seiner Drehung und so weiter. Das passt alles wunderbar zusammen zu einer Lokation, wo auch Leben, wie wir es kennen, und ich glaube natürlich, dass Gott das geschaffen hat, auch genau optimal möglich ist. Also man könnte sagen, eine bessere Position wäre schwer zu finden, ja, im Weltall. Genau. Dann gibt es Indizien, die auf Kurzzeitphänomene und schnelle Prozesse hindeuten. Das heißt, es gibt viele Dinge, die auf eine Katastrophe hindeuten. Und das Interessante ist, dass die Bibel auch von schlimmer Katastrophen spricht. Zum Beispiel Sintflut war so eine Katastrophe. Die Frage ist, ob die Sintflut zum Beispiel nur Wasser auf der Erde war oder vielleicht auch ein Einfluss von außen war. Und vieles von dem, was wir in dem Sonnensystem beobachten, zeigt darauf hin, dass dort auf jeden Fall sehr katastrophale Ereignisse stattgefunden haben, die auch in kurzer Zeit stattfinden können und die vielleicht nicht vor nicht allzu langer Zeit stattgefunden haben. Das sind für mich auch Indizien. Und dann haben wir natürlich die Indizien, die Unvollständigkeit von diesen Standardkosmologien, also ich sag mal Urknalltheorie, hinweisen. Diese Inflationstheorie, die erforderlich ist, um die Materie- und Strahlungsverteilung im Weltall zu verstehen. Das hat ja mit der Sintflutstrahlung zu tun. Dann, wie Galaxien und Sterne genau entstehen, ist weitestgehend unverstanden. Man weiß es einfach nicht. Und den Astronomen macht auch Sorgen, dass die viel zu früh kamen. Also, wir haben zwar Theorien, wie die entstehen können, aber wenn man sagt, hier ist Urknall und hier leben wir heute, dann sieht man die Sterne und Galaxien hier, also ziemlich weit nach hinten sozusagen. und das führt zu früh sozusagen. Also man weiß nicht genau, wie das zusammenpasst. Also auch eine Inkonsistenz. Dann die Feinabstimmung der Naturkräfte ist unverstanden. Und dann eben die Tatsache, dass die dunkle Materie und dunkle Energie unbekannt sind, aber 95% des Universums ausmachen. Ja. Ich würde an der Stelle den Vortrag abschließen, weil ich habe noch ein paar Seiten, aber ich glaube, die würden einfach nur Details geben. Nur diese Seite ist mir noch wichtig. Wenn wir sagen, dass Gott das Universum geschaffen hat, dann ist er der Herr über seine Schöpfung und deshalb über all das, was wir heute besprochen haben, was wir gezeigt haben. Und das bedeutet, dass er Raum, Materie, die Naturgesetze, Zeit, Energie, Licht, das ist ja alles, was die unsere Wirklichkeit ausmacht, dass er das alles quasi beherrscht und auch Herr darüber ist. Ich habe, wie gesagt, so jeden von den Einzelnen auch Bibelzitate, aber das will ich jetzt weglassen wegen der Zeit. Aber es ist wichtig, dass, wenn wir an die Schöpfung denken, dass wir dann verstehen, dass es die ganze Wirklichkeit ist, die wir kennen. Erinnert euch vielleicht, die heute Morgen da waren im Gottesdienst, an diesem Bild, dass Gott wirklich außerhalb von dem Universum existiert. Er hat davor existiert, er wird danach existieren. Er hat es komplett erschaffen und wird auch, wir lesen es in der Bibel, das auch wieder komplett beenden und einen neuen Himmel und eine neue Erde am Ende dann schaffen, auf der Gerechtigkeit wohnt, wie es heißt in der Bibel, aber auch von dem wir uns nicht vorstellen können, wie sie ist. Ja, Paulus sagt es im Korintherbrief, glaube ich, dass was kein Auge gesehen und was kein Ohr gehört hat, was Gott bereitet hat für die, die an ihn glauben, da können wir sehen, dass das, was danach kommt, so komplett anders ist, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Ja, an der Stelle würde ich den Vortrag beenden und dann auch Zeit für Fragen geben. Vielen Dank.